Schönen guten Tag. Heute ist Donnerstag, der 30. April. Nachmittag vor dem 1. Mai. Das ist die Folge 15 der Reihe Corona im Rechtsstaat der Zeitschrift Privacy in Germany, PING. Und nachdem wir uns ja in den ersten Folgen sehr viel mit Vertretern aus der Politik unterhalten haben und einigen Vertretern aus dem Datenschutz, sind wir jetzt seit der letzten Folge, die wir gestern aufgenommen haben mit Professor Volkmann aus Frankfurt, dabei einmal die Wissenschaft zu Wort kommen zu lassen oder genauer gesagt Verfassungsrechtler zu Wort kommen zu lassen. Und ich freue mich heute, einen besonders renommierten, bekannten Berliner Staats- und Verwaltungsrechtler am Telefon zu haben. Schönen guten Tag, Herr Battis. Herr Battis, Sie sind Emeritus an der Humboldt-Universität hier, haben zahlreichen meiner Kollegen das öffentliche Baurecht beigebracht.
Ja. Na wissen Sie, wenn Sie über 40 Jahre Vorlesungen gemacht haben, dann treffen Sie immer überall Leute, die schon mal irgendwelchen Unsinn von mir gehört haben.
Ja, nicht? Also Sie hatten, Ihr Gebiet ist Staatsverwaltungsrecht, Verwaltungswissenschaften auch. Sie haben ja fraglos die aktuellen Entwicklungen auch sehr intensiv verfolgt. Haben Sie sich mal vorstellen können, dass wir mal mit solchen Einschränkungen leben würden?
Nein, das hat sich wahrscheinlich in unserer Generation niemand vorstellen können. Wenn man aber mal ein bisschen historisch zurückblickt, also Katastrophen und Seuchen hat es immer schon gegeben.
Sie haben sich dann im März, also unter anderem habe ich gefunden, Augsburger Allgemeine geäußert. Da waren gerade die ersten Beschränkungen in Bayern gekommen. Und da waren Sie noch ganz positiv eigentlich der Meinung, dass das doch im Wesentlichen verfassungskonform sei.
Ja, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich meine, es ist eine neue Situation. Niemand weiß, wie das Virus nun wirklich sich verhält. Es ist eine neue Gefahr und entscheidend war, dass man sehr schnell ein Konzept hatte, nach einigen Tagen ein Konzept hatte, das im Wesentlichen von den Virologen bestimmt war und das eben darauf hinauslief, wie es damals hieß, die Kurve der Neuinfektionen flach zu halten. Und dazu bedurfte es eben doch dieser bis dahin bei uns in der Bundesrepublik noch nicht vorgekommenen Einschränkung. Ich habe damals aber auch schon gesagt, das kann vielleicht für 6 Wochen gelten, dann wird man neu prüfen müssen.
Jetzt, wenn ich mal so richtig überschlage, sind die 6 Wochen jetzt so ziemlich genau vorbei.
Ja, genau.
Ja.
Das ist doch richtig.
Wie stellt sich die Lage jetzt, wenn man einfach mal so auf, also jetzt wirklich verfassungsrechtlich auch schaut, wie stellt sich die Lage aus Ihrer Sicht jetzt dar?
Nun, sie ist jetzt sehr viel komplizierter geworden. Ganz einfach, weil das ursprüngliche Konzept, dieses Shutdown und dann sehen wir weiter, das ist ja nicht mehr, wird ja nicht mehr in dieser Härte durchgehalten, kann auch gar nicht mehr durchgehalten werden, weil die Folgen davon ja wären dann, wenn man das noch auf längere Zeit machte, wären, dass wir dann zwar vielleicht weniger Corona-Tote hätten, aber dafür umso mehr andere schwerwiegende, insbesondere Versorgungsfragen. Also jetzt nicht mit Autos, sondern mit Lebensmitteln. Also kurz und gut, wie in dieser Rigidität kann das nicht länger, also nicht mehr auf lange Zeit so passieren. Und es ist ja auch inzwischen ein gewisser Kurswechsel da. Man hat ja versucht, dann noch mit der sogenannten Herdenimmunität zu operieren. Das ist ja offensichtlich gescheitert. Und jetzt geht es um einen Versuch mit Lockerungen zu einem erträglichen, zu einem Ausgleich zwischen den Interessen derjenigen, die dort zu Hause bleiben müssen, derjenigen, die nicht an ihrer Arbeit können, derjenigen, die ihr Unternehmen nicht mehr fortführen können. Also zwischen all diesen Beteiligten muss jetzt ein Ausgleich gefunden werden, insbesondere auch der Kinder, die in die Schule wollen oder in die Kita sollen. Und da und auch der Frauen, die mit ihren Männern und Gefährten zwangsweise zusammenbleiben müssen, auch wenn sie das manche auch wahrscheinlich gar nicht mehr wollen. Also kurz und gut, es muss eine differenzierte Strategie entwickelt werden. Und da ist man ja auch bei mit unterschiedlichen Akzenten. Einerseits Bayern, andererseits etwa Rheinland-Pfalz, auch Nordrhein-Westfalen. Also es geht auch nicht über parteipolitische Muster. Und dann, wenn ich das noch sagen darf, der entscheidende Punkt ist, es gibt ja jetzt zunehmend auch Klagen, also vor Gericht. Und es gibt ja schon eine Reihe von Entscheidungen, die Maßnahmen aufgehoben haben.
Bevor wir zurück zur Judikative kommen, vielleicht mal ganz kurz zum Verhältnis Legislative und Exekutive. Also es ist ja jetzt viel die Rede davon, es sei die Stunde der Exekutive. Und sämtliche Corona-Verordnungen in den Bundesländern beruhen ja alle auf § 32 Infektionsschutzgesetz, einer Verordnungsermächtigung für die Landesregierungen. Wie sehen Sie das den Umstand, dass die Parlamente eigentlich jetzt hier gar nicht aktiv sind?
Nun, das ist ja völlig unstrittig. Das hat ja in der letzten Bundestagssitzung auch der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion gesagt, Brinkhorst, das kann nicht so weitergehen. Die entscheidenden Fragen muss das Parlament hier entscheiden, wenn es um Grundrechtsbegrenzungen geht. Und es geht ja um massive Grundrechtsbegrenzungen, nicht nur ein Grundrecht, sondern doch eine ganze Reihe. Und das widerspricht eindeutig dem Verhältnis von Parlament und Regierung. Und das kann auch so nicht weitergehen, zumal, das kommt ja noch hinzu, diese Eingriffsermächtigung und die Übertragung der Kompetenzen gestützt auf das Infektionsschutzgesetz nun von großer Unbestimmtheit ist. Und sagen wir mal, wenn wir das Ganze hinter uns haben, wird das auch sicherlich nachjustiert werden müssen. Das heißt, die Eingriffe müssen einfach viel konkreter bestimmt werden nach ihren Voraussetzungen und ihren Folgen. Das ist alles auf dem Stand des Polizeirechts im Grunde genommen noch vor dem Grundgesetz.
Was ist da die Rolle der Landesparlamente? Könnten nicht die Landesparlamente eigentlich sich da auch ihre Hoheit wieder zurückholen, indem sie dann Landesgesetze erlassen? Das ist ja nicht ausgeschlossen.
Ja, es gibt ja Landesgesetze. Ich meine, aber die Landesgesetze sind ja nur ergänzend. Also zum Beispiel, es hat ja Nordrhein-Westfalen hat ein ergänzendes Gesetz erlassen, das für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr dann zurechtgestutzt worden ist, was die Eingriffsermächtigung anging. Aber wir haben in Bayern ja auch ein Gesetz, das offensichtlich auch das Vorbild war, für das nordrhein-westfälische Gesetz. Aber das sind Gesetze, die im Wesentlichen nur das ausfüllen, was an Regelungsspielräumen noch bleibt. Aber der entscheidende Punkt, diese weitgehende Eingriffsermächtigung, die steht im Bundesgesetz, und da müsste man dann daran gehen, das durch Landesrecht zu spezifizieren. Da haben Sie vollkommen recht.
Machen wir es doch mal vielleicht einmal konkret an einem Beispiel. Nehmen wir mal die Betriebsschließungen. Die Betriebsschließungen sind als solche gar nicht, also das findet man im Infektionsschutzgesetz nicht. Man findet in 28 Infektionsschutzgesetz den Begriff der notwendigen Schutzmaßnahmen und in 32 den Verweis auf den 28. Könnte jetzt nicht ein Landesparlament hergehen und ein Gesetz erlassen zu den Betriebsschließungen? 32 schließt ja nicht, ist ja nur eine, es gibt ja nur die Berechtigung der Landesregierung, dann auch noch per Bundesgesetz, sodass, also könnte nicht jetzt das Landesparlament auch etwa in Nordrhein-Westfalen sagen, wir ziehen das jetzt wieder an uns und verabschieden ein Gesetz jetzt für das, was hier noch an Beschränkungen bei den Betriebsschließungen bleibt?
Ich bin dezidiert der Meinung, dass das nicht nur möglich ist, sondern dass das auch für die Zukunft notwendig ist. Das muss konkretisiert werden. In dieser Pauschalität öffnet das ja nun wirklich geradezu der Willkür Tür und Tor.
Haben Sie eine Einschätzung, wie das mal, was ist so Ihre Prognose, wie das mal vom Bundesverfassungsgericht eines Tages in der Hauptsache aussehen wird? Die Beschränkungen hier auf den Verordnungsweg?
In dieser Frage, da würde ich sagen, das Bundesverfassungsgericht wird das zurzeit mit Sicherheit nicht in Frage stellen, weil einfach hier doch noch die Folgen ganz unkalkulierbar wären. Es geht um ein doch einigermaßen geordnetes Zusammenleben, gerade wenn man wenn man jetzt Lockerungsübungen macht und mehr Freiheiten wieder herstellt. Aber ich vermute, das Bundesverfassungsgericht wird, wenn es dazu einer solchen Verfahren käme, wird dem Gesetzgeber den Auftrag geben, hier nachzuarbeiten und das Ganze rechtsstaatlich zu verfeinern.
Es ist ja in den letzten Tagen viel die Rede gewesen von einem Interview, das der Bundestagspräsident gegeben hat, Schäuble, dem Tagesspiegel, und in dem Schäuble es zum Thema gemacht hat, was denn eigentlich oder in welchen Rang denn der Schutz des Lebens hat, von dem er sehr viel die Rede ist zur Zeit. Und da hat er gesagt, also wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen, die ist unantastbar, aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Und über diese Äußerung wird ja sehr viel diskutiert. Was ist da Ihre Position?
Nun, ich habe das Interview gelesen und habe meiner Frau spontan gesagt, er hat recht. Wieder mal ist Schäuble derjenige, der darauf hinweist und aus der allgemeinen Hysterie, die es ja doch auch gibt, positiv heraussticht. Natürlich kann man das Ganze missverstehen und es ist ja auch dann interpretiert worden als jetzt politisch als Kritik an der Position der Bundeskanzlerin. Er hat ja noch gestern in der Zeit noch einmal darauf hingewiesen, dass er das durchaus nicht beabsichtigt hat und solche politischen Wolken, da müssen wir nicht drauf eingehen, aber in der Sache ist es, also ich will es mal andersherum sagen, es gibt eine andere Meldung vom heutigen Tage, da hat Herr Kretschmann von den Grünen, der ja persönlich sehr hohes Ansehen genießt, der soll gesagt haben, der Lebensschutz ist vorrangig und Artikel 11, also Freizügigkeit, Grundrecht, lässt ja zur Seuchenbekämpfung die Grundrechtseinschränkungen zu. Ja, das ist einfach Unsinn, nicht? Ich meine, 11 bezieht sich, ist die Freizügigkeit, da ist auch von Schutz der Jugend vor Verwahrlosung, auch das kann 11 eingeschränkt werden. Also es ist doch merkwürdig, wer jetzt alles am Grundgesetz herum interpretiert, und da kann ich nur sagen, Herr Schäuble kommt aus der Hesse-Schule, aus Freiburg. Er ist ein exzellenter Jurist und ein kluger Politiker, beides zusammen. Und wo er Recht hat, hat er Recht. Man kann ihn natürlich bewusst missverstehen. Und dann kommt dabei raus, diese sehr grobe Formulierung von Herrn Palmer, von Tübingen, Oberbürgermeister, der dann sagt, naja, alle sterben müssen wir alle, also nehmen wir nur die uns gerade zu Pass kommen. Das kann es natürlich nicht sein. Sondern hier müssen ganz komplexe und sicherlich in mancher Notlage auch nur schwer nachvollziehbare Abwägungen stattfinden. Aber eins muss man natürlich sagen, denken Sie an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicherheitsgesetz, also darf ein Flugzeug abgeschossen werden, das 160 Passagiere hat, um 80.000 Zuschauer in einem Fußballstadion zu retten, auf das es zufliegt. Da hat das Bundesverfassungsgericht, das geht nicht. Leben kann, und das ist ja, kommt ja schon in der griechischen Philosophie vor, Sokrates kann schon vor, also weit vor Christi Geburt, Leben kann nach der Verfassung nicht gegen Leben aufgerechnet werden. Und da gibt es natürlich ein gewisses Problem. Die Virologen, die reden ja immer zu Recht von Evidenz, oder auch Mediziner, von evidenzbasierten Erkenntnissen. Ja, evidenzbasiert, das ist aber Quantität und nicht Qualität. Und wir Juristen reden von der Qualität von Menschenleben, und es kann eben, es ist Ärzte, und der Hippokratische Eid. Ärzte müssen jedes Leben retten, aber es gibt natürlich die Situation, dass das nicht geht, dass nicht beide, drei oder vier auf einmal gerettet werden können. Und dann haben wir ein Abwägungsproblem, ja.
Sicherheitsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, der wird ja, also Kritiker der Schäuble-Äußerung berufen sich auf diese Entscheidung und sagen, da sieht man doch, dass der Schutz des Lebens über allem steht.
Es geht ja nicht um über allem, es geht dort um Schutz von Menschenleben, dass nicht 100 geopfert werden dürfen oder 160 geopfert werden, um 70 oder 80.000 zu retten. Also jedes Menschenleben ist gleich. Es geht um Leben und Leben. Das ist ja ganz was anderes. Es geht hier um, das ist, wie gesagt, das griechische vorsokratische Philosophie, das mit dem berühmten Brett im Wasser und nur einer kann gerettet werden. Darf der andere? Nein, darf man nicht. Aber wenn man, weil Leben gleichrangig ist. Also die Kritiker von Schäuble, ich sag's mal ganz arrogant und professoral, haben das Problem nicht begriffen.
Um noch so einen Satz, der mir jetzt immer wieder begegnet, von den Kritikern nochmal hervorzuholen, da heißt es immer, was nützt mir denn die Würde, wenn ich tot bin?
Ich habe jetzt akustisch.
Gerne. Was nützt mir die Würde, wenn ich tot bin? Also das ist so ein Argument.
Darum geht es doch gar nicht. Es geht ja nicht hier um Würde zu verteidigen. Das ist Polemik. Das ist reine Polemik und trägt zur Lösung des Problems doch gar nichts bei.
Vielleicht noch ein kurzer Satz, nochmal zu dem Flugsicherheitsurteil. Geht es da nicht auch eigentlich um Würde, weil es darum geht, dass es nicht mit der Menschenwürde vereinbar ist, Leben zu opfern, um andere...
Natürlich, nach der Grundrechtssystematik können Sie letztlich mehr oder weniger alle Grundrechte, oder die meisten zumindest, auch als Unterfälle von Artikel 1 darstellen. Das sehen Sie auch daran, dass das Grundrecht, dass der Artikel 79, die sogenannte Ewigkeitsgarantie, ja auch nur schützt Artikel 1 und 20. Und nicht immer, wie es eigentlich immer zu lesen ist, 1 bis 20. Die anderen Grundrechte können alle mehr oder weniger geändert werden. Das ist ja auch ein Ergebnis der Asyldebatte. Das wird immer übersehen, wenn es ein Grundrecht, das darf nicht verändert werden. Nein, nach dem Grundgesetz darf das. Und was Schäuble gemeint hat im Kern, ist doch eine ganz einfache Sache. Wenn wir allen Autos vorschreiben, dass sie nicht schneller als 10 Stundenkilometer fahren, dann können wir sicher sein, dass die Zahl der Toten, der Verkehrstoten wahrscheinlich gegen unter 100 sinkt, weil da kann eigentlich nicht viel passieren. Wir können aber auch ziemlich sicher sein, dass wenn wir das jetzt einführen würden, mehr Menschen hungers sterben würden in Deutschland.
Dass wir immer wieder zu den Abwägungen auch zurück.
Ja, aber das ist genau das. Das ist das. Ich meine, Schäuble hat das nicht ausdrücklich gesagt, aber genau das ist das, was er im Kopf hat. Das Beispiel.
Sprechen wir mal jetzt über die doch spürbaren Freiheitsbeschränkungen, die wir in vielen, vielen Bereichen haben. Man kann die Grundrechte ja gar nicht alle aufzählen, die eingeschränkt sind. Nee. Zurzeit hat es Sie überrascht, dass das so jedenfalls bis vor kurzem wenig Kritik gegeben hat, wenn man zum Beispiel mal sich in die Reihen der politischen Opposition da mal umschaut. Hat Sie das überrascht?
Also was die Opposition angeht, hat mich das natürlich nicht überrascht. In der Not, wir haben eine Notsituation, keinen Notstand, aber eine Notsituation, die Menschen haben Angst und dann schaden sie sich nun mal um die Führung. Und wer da anfängt dann in dieser unüberschaubaren ersten Situation gleich mit Kritik zu kommen, der wird, der verliert nicht, der wird als unsolidarisch dargestellt. Nur, das war am Anfang so. Inzwischen haben wir ja doch, sag mal, abgesehen von einigen auch Großphilosophen, nicht wahr, die das Ende der freiheitlichen Demokratie schon hergestellt sehen. Das ist ja doch alles maßlos übertrieben. Aber jetzt haben wir, und da stehe ich auch voll hinter und ich unterstütze das auch, wir haben jetzt differenziertere Lockerungsfolgen und dann muss besser begründet werden. Und wir erleben doch jetzt fast jeden Tag seit einer Woche ein Urteil bis hin eben zum gestern Saarländische Verfassungsgericht, VGH München, also Verwaltungsgerichtshof München, aber auch VGH Kassel. Wir erleben doch im Moment schon mehrere Urteile, in denen die Gerichte sagen, okay, ihr habt die Kompetenz, solche Grundrechtseinschränkungen zu machen, aber das muss dann durchdacht und richtig abgewogen sein und es muss in sich schlüssig sein und es darf nicht zu solchen Diskriminierungen führen. Ich meine, wenn die Kanzlerin das als Physikerin kritisiert, würde ich jetzt mal zu ihren Gunsten sagen, als Physikerin, dann kann ich das verstehen, aber als Verfassungsrechtler kann man nur sagen, das ist genau richtig, was die Gerichte machen. Das ist ihre Aufgabe, sie müssen dafür sorgen, dass die Grundrechte, die in einem Umfang eingeschränkt worden sind oder beschränkt worden sind, wie wir das bisher noch nicht erlebt haben. Und das ist dann die Aufgabe der Gerichte hier, dafür zu sorgen, dass die Grundrechte wieder in ihr Recht kommen. Und das beste Beispiel ist doch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Demonstrationsverbot. Da hat das Gericht doch klar gesagt, einfach pauschal, dieses Urrecht der Demokratie, das unmittelbarste demokratische Grundrecht, was überhaupt Menschen haben, weil man geht selber auf die Straße und überlässt es nicht Politikern und Repräsentanten, für die Demokratie zu kämpfen, dass das einfach abgeschaltet wird, das geht eben nicht. Und das ist eben vom Bundesverfassungsgericht ja auch gesagt worden, ihr müsst das zulassen. Und dass das funktioniert, haben wir nun jetzt in Stuttgart gesehen. Wenn natürlich wie in Berlin jetzt schon zum zweiten Mal vor der Volksbühne eine merkwürdige Querfront, also Rechts- und Linksradikale gemeinsam Menschen, die Verschwörungstheoretiker sind.
Also Reichsbürger, ja.
Mhm. Ja, Reichsbürger, ja. Genau, danke schön. Wenn die nun gemeinsam auftreten und dann sich an die Aufforderungen nicht halten und auch bewusst nicht halten, ja, dann ist das eine unfriedliche Demonstration und dann gibt es überhaupt kein Demonstrationsrecht. Denn in der Verfassung steht friedlich und ohne Waffen und dann kann man natürlich wieder einschränken.
Warum hört man wenig an Demonstrationen aus der liberalen Mitte?
Ach, das würde ich gar nicht so. Wahrscheinlich ist das einfach noch der Schock. Aber die Kritik, jetzt nicht Demonstrationen, aber die verbale Kritik ist doch schon sehr deutlich. Und die Diskussion darüber, worüber wir uns jetzt gerade unterhalten, das ist doch eine Diskussion, die sehr lebhaft im Moment läuft. Und das könnte dann auch, wenn sie nicht fruchtet, eher zu Demonstrationen führen. Aber wenn ich daran denke, der Gesundheitsminister Spahn hat ja nun heute in einer großen Zeitung einen Artikel geschrieben, der in seinem Tonfall ja völlig sich deutlich, sehr wohltuend unterscheidet von dem, was er anfangs gesagt hat. Wenn ich daran denke, dass er sich ganz nach der Devise, der Notstand ist die Stunde der Exekutive, dass er sich den damals die Kompetenzen hat besorgen wollen für die Überwachung, das ist ja Gott sei Dank abgeschmettert worden. Und jetzt ist der neue Tonfall ist der, jawohl, wir müssen lockern, auch wenn wir wissen, es kann wieder Rückschläge geben und es kann auch dann nochmal wieder zu Verschärfungen kommen. Aber wichtig ist, und das finde ich ist auch ein Fortschritt, wenn das jetzt auch von der Regierung kommt, im Mittelpunkt und am wichtigsten ist jetzt zivilgesellschaftliches zusammenwirken, dass wir als Bürgerinnen und Bürger sehen, es liegt vor allen Dingen in unserer Hand. In unserer Hand, dass wir Abstand wahren und dass wir uns neue zivile gesellschaftliche Konventionen angewöhnen. Also der berühmte Satz von de Maizière als Innenminister, der ja gesagt hat, für die Grundsätze zur Leitkultur in Deutschland, als erstes, wir geben uns einander die Hand. Ja, das gilt nicht mehr. Fürs Erste nicht mehr. Und wenn ich daran denke, die zum Teil ja doch auch bizarren Diskussionen um Kopftuch und Verschleierung, ja, inzwischen ist es in Zeiten der neuen Normalität, laufen wir alle mehr oder weniger verschleiert durch die Gegend.
Nochmal kurz zurück zum Thema Sichtweise auf Schutz des Lebens. Sie haben vorhin etwas gesagt, was ich besonders spannend fand. Sie haben vorhin darauf hingewiesen, auf die unterschiedliche Sichtweise, die Mediziner und Juristen haben, wenn es um den Schutz des Lebens geht. Wie sehen Sie denn eigentlich so, wenn Sie mal auf die letzten 6 Wochen schauen, das Verhältnis Virologen, Epidemiologen und Politik?
Nun, im ersten Zugriff, muss ich sagen, war das sehr gut, weil die Virologen und Epidemiologen hatten ein Konzept und haben immer betont, wir arbeiten auf ganz unsicherer Datenlage. Wir wissen eigentlich so gut wie nichts, aber was wir wissen, rechtfertigt, dass wir jetzt erstmal diesen Lockdown machen. Das hat funktioniert und das sehe ich sehr positiv. Aber ich meine, es gibt auch Menschen, die sagen, wir müssen alles das machen, was aus virologischer Sicht optimal ist. Dann kann ich nur sagen, ich habe es heute schon angedeutet, dann werden wir am Ende des Jahres mehr Hungertote haben und Gewaltopfer als wahrscheinlich Corona-Tote. Aber also jetzt muss die Politik die Grundrechtsauslegung und die Konkretisierung von Grundrechten voranbringen. Und das dazu können die Virologen auch natürlich einen Beitrag leisten, aber nicht abschließend, sondern die Entscheidung liegt, wir reden ja die ganze Zeit darüber, es geht um Abwägung, um komplexe, auch umstrittene Abwägungsprozesse, dafür ist die Politik da und nicht die Virologen. Und vielleicht, weil Sie gesagt haben, Mediziner, ich meine, innerhalb der Medizin gibt es auch ganz viele unterschiedliche Meinungen. Die Pneumologen und die Hausärzte sehen das doch vieles völlig anders als die Virologen, als die das sehen. Und das Sympathische eben an den Virologen, die ja neben so wichtig sind, ist eben, dass sie offen einräumen, dass sie mehrfach ihre Position geändert haben. Und man ist jetzt natürlich kein positives Beispiel, aber das verdeutlicht es, wenn ich daran denke, das Theater um die Masken, nicht? Dann hieß es, ist völlig daneben, ist gefährlicher, man nimmt eine Maske, als wenn man keine hat, weil man sich dadurch viel schneller durch Schmierinfektionen holt und ähnliches. Und auf einmal wird es jetzt vorgeschrieben. Und warum war es vorher anders? Naja, wenn Sie mich fragen, weil es keine, wie kann man was etwas anordnen, zu benutzen, wenn der Staat nicht dafür gesorgt hat, dass es da ist. Und da liegt natürlich auch ein staatliches Versagen. Nicht? Da hat die Exekutive versagt. Nicht? Und wenn ich daran denke, es gab ja doch diese Untersuchung und Enquete-Kommission, die sich beschäftigt hat mit Fragen einer solchen Bekämpfung. Da stand ja dann drin, der Schluss war doch der, das muss aber nicht alles jetzt sofort passieren, also vorbereitende Maßnahmen und medizinische Ausrüstung und alles, was alles nicht passiert ist oder zu wenig passiert ist. Dann war doch der Schluss, hieß dann, das passiert ja und ist auch dann von der Politik jetzt so aufgegriffen worden, ach, so eine großen Situation haben wir sowieso nur statistisch alle 100 Jahre. Ja, die spanische Grippe ist gerade 100 Jahre her.
Dass wir da wohl alle nicht darauf vorbereitet waren, das muss man wohl konstatieren. Das, was Sie gerade ansprachen, das ist eine, das kommt aus dem Katastrophenschutz, ein Gutachten, was, glaube ich, mal für einen Bundestagsausschuss.
Ja, vor ungefähr 10 Jahren. Das ist auch eine Bundestagsbruchsache.
Herr Battes, ich würde gerne noch mit Ihnen weiterreden. Ich habe heute, also eines habe ich heute von Ihnen mehr noch gelernt als alles andere, nämlich den Gedanken, dass man vielleicht doch mal beachten sollte, dass Politiker nicht so jetzt Entscheidungen treffen sollten, wie Ärzte oder jedenfalls Virologen Entscheidungen treffen.
Ja, allerdings.
Dass wir dort unterschiedliche Maßstäbe anlegen und dass wir Juristen da vielleicht auch besonders gefordert sind, darauf hinzuweisen, dass die medizinische Sicht auf den Lebensschutz eben nicht die einzig maßgeblich ist, wenn es jetzt darum geht, hier Entscheidungen zu treffen und die Rechtmäßigkeit und Verfassungsmäßigkeit von Maßnahmen hier auch zu beurteilen. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich danken, ja, und Ihnen einen angenehmen Feiertag wünschen morgen.
Ich danke sehr, es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen.
Vielen, vielen herzlichen Dank.